Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Servus, ist der Markus. Der Hendrik ist auch wieder dabei.
Hallo zusammen.
Herzlich willkommen zur
fünften Folge
von Fiat BitGo, dem Podcast über Bitcoin und die Welt.
Und die Welt ist auch schön.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen Päuschen eingelegt. Eigentlich nur ein Wochenende, gell?
Ja, ein Wochenende.
Aber in diesen letzten zwei Wochen hat es natürlich viel getan, gerade wenn man auf die politische Ebene schaut, Richtung Russland, Ukraine blickt. Und sind wir in Russland? Darf ich noch Moskau-Time sagen? Wir machen es.
Wir sagen noch. Ich kann sagen, wir machen es.
Dann schauen wir mal in unser schlaues Buch hier. Wir haben heute am Sonntag, den 13. März um 1 Uhr, eine Blockhöhe von 727.144. Der US-Dollar steht dem Bitcoin gegenüber mit 38.744. Und ja, die Moscow Time, also das Verhältnis Satoshi zu US-Dollar, liegt bei 2581. Aber ja, ich wiederhole mich, das wird über die Jahre wahrscheinlich gegen Null tendieren.
Ja, wir haben ja viel Bewegung im Bitcoin gesehen über die letzten zwei Wochen. Also wir waren über 40.000 Dollar, wir waren
nächsten Tag wieder unter. Also ich glaube, eine der größten Steigerungen über Nacht, die es jemals gegeben hat. Ja. Und am nächsten Tag gleich wieder rückgängig gemacht.
Ja.
Da gab es die Entscheidung in Amerika.
Genau. Das war der Ausschluss vom SWIFT-System, der, glaube ich, die Russen wurden vom SWIFT-System.
Das war davor, das war die Woche davor. Diese Woche war diese Ankündigung von Biden, ein Kryptogesetz, eine Regulierung einzuführen. Und die fiel auf den ersten Blick weniger heftig aus in Bitcoin-Kreisen, als man das erwartet hat. Mhm. Das hat dann natürlich gleich wieder zum Preisanstieg geführt und dann gab es aber über Nacht wieder eben diesen Fall wieder auf 37.000 runter.
Ja.
Da hat Elon Musk mal wieder getwittert. Ja.
Ja. Und dann in der EU gab es auch Entwarnung. Proof of Work steht, also da gab es einen Gesetzesentwurf, der den Proof of Work, so wie er bei Bitcoin verwendet wird, illegal gemacht hätte. Und dieser Absatz ist aber aus dem Gesetz jetzt verschwunden.
Bis gestern. Gestern gab es dann in den Nachrichten noch am Abend, dass er wieder,
drin?
In anderer Form wieder reingenommen wurde. Aber da muss es hin und her gehen, auch mit den Abstimmungen, mit den Zustimmungen. Da sind wir ganz gespannt weiterhin. Das wäre ab 2025, glaube ich.
Mhm.
Und ja, wir halten es hier unpolitisch. Aber es wird ein Rennen werden, wer es länger aushält.
Ja, ich meine,
dass die EU ein bisschen Probleme hat gerade. Das sieht man, glaube ich,
auch an den Ecken. Ich glaube auch. Also wir hatten ja in einem der Folgen mal gesagt, dass relativ viele Nodes auch in Deutschland stehen. Mhm. Oder also zumindest mal die sichtbar waren, also die nicht über Tor keine Lokationsangaben rausgeben. Ich glaube trotzdem nicht, dass sich das groß ändern wird. Also dann wird der Toranteil ein bisschen größer.
Ja, und also man darf ja keine Bitcoin kaufen. Man darf Bitcoin kaufen, man darf sie nicht verkaufen. So rum war das laut diesem Gesetz. Also man darf weiterhin Bitcoin halten, also Bitcoin gibt es kein Verbot, man darf nur, oder Firmen dürfen nicht mehr mit Proof of Work arbeiten.
Genau, kommerziell.
Das heißt, du darfst dir nicht mehr innerhalb der EU deine Bitcoin kaufen.
Ja.
Und wie es da mit einem Lightning-Netzwerk aussieht, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Ich denke, das haben die da oben oder da drüben in Brüssel einfach nicht auf dem Schirm, weil da viel Ahnungslosigkeit mitschwingt. Eine Mischung aus, also diejenigen, die es verstehen im Parlament und wissen, was Bitcoin ist und da natürlich eine große Machtbedrohung sehen. Das wäre der eine Part, aber ich denke, der größere Part ist einfach eine sehr große Ahnungslosigkeit. Wir sehen es in Amerika, da haben wir es erkannt, auch die großen Banken, auch Credit Suisse in der Schweiz hat es gesagt, dass man Bitcoin wohl nicht mehr vorbeikommen wird und die springen da alle auf, weil sie wissen, sie ja, machen mit oder nicht.
Ja.
Und die EU, ja.
Dafür ist auch die Marktkapitalisierung, also der Betrag, der an Geld in Kryptowährungen jetzt mal allgemein, wenn man weg von Bitcoin gebunden ist, ist einfach zu groß, um es zu ignorieren. Ja? Also das ist jetzt kein kleines Pflänzchen mehr, sondern das ist ein ordentlicher Wald an Werten, die da vorhanden sind. Also ich glaube auch deswegen gehen jetzt viele, das kommt jetzt so in die Phase rein, wir kommen jetzt aus den Kinderschuhen raus in dem Thema und wir kommen jetzt in eine Phase rein, wo das auch Mainstream-tauglicher wird. Ne? Also wenn du vielleicht vor 5 Jahren deinen Eltern noch erzählt hättest, dass du was mit Kryptowährung machst, dann hätten sie sich wahrscheinlich gedacht, was weiß ich was. Heute, denke ich mal, ist der Begriff auch schon breiter.
Alles klar.
Genau. Ist immer noch ein A ohne Ahnung, aber, aber immerhin.
Ja. Ja, aber man könnte auch, also man muss eigentlich dazu sagen, dass dieses ganze Verbot eines Proof of Works ja eigentlich komplett dagegen geht, was eigentlich dahinter steht, nämlich eine vernünftige, nachhaltige Energiepolitik. Denn Bitcoin kann ja in vielen Bereichen einfach helfen, jetzt verschwendete Energie einfach dort, wo sie direkt verschwendet wird, aufzusammeln und direkt in Kapital umzuwandeln. Mhm. Und man kann, denke ich, auch wenn es um dieses ganze CO2-Thema geht, was wieder ein anderes Thema ist, sehr viel Positives mit Bitcoin erwirken.
Ich habe jetzt von einer Initiative gelesen, die es gibt Windkraftanlagen, die oft über Spitzen produzieren. Und die werden dann entweder stillgelegt, das heißt, das Rad könnte sich drehen, tut es aber nicht mehr, oder sie werden halt, ich sag mal, in die Luft verpufft. Ja? Also irgendwo anders rausgelassen, halt außer ins
Es geht darum, dass das Netz konstant bleiben muss.
Ja.
Und da der Wind eben nicht konstant ist, muss alles, was noch an anderen Energien dazukommt, reguliert werden. Das heißt, blöd gesagt, sitzt immer einer da und schaut, wie viel Wind haben wir gerade und dreht dann ein Rädchen und schraubt die Kohleenergie wieder runter.
Ja.
Und da könnte man viel machen. Also ich bin
technisch... Beziehungsweise genau die Energie, die du sonst halt weglassen würdest, ich meine, in so einem Turm von so einem Windrad kriegst du bestimmt so 2-3 Miner rein. Die lässt du dann darüber laufen. Wäre doch gar keine schlechte Sache. Internet haben die Dinger weil für Fernwartung und so weiter sind die angeschlossen. Also da gibt es jetzt Konzepte, wo man da noch ein bisschen kreativer wird. Liegt auch natürlich am Preis, ne? Und auch an dem Incentive, das zu tun, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Weil du kannst ja natürlich den Strom, wenn die Anlage stilllegen, verdienen sie ja damit nichts. Ja? Sondern das ist quasi, wertlose Zeit sozusagen. Und so, wenn du ein bisschen Bitcoin meinst, und das sind ja auch Strommengen, da kannst du ein bisschen was laufen lassen, dann hast du natürlich auch wieder einen Return. Ja? Also es kommt wieder Geld zurück und dann wird es auch interessant an der Stelle.
Und es wird auch schon gemacht, zum Beispiel in Nord-Vancouver. Da wird jetzt mit Bitcoin-Mining geheizt.
Genau, hatten wir auch mal in der Sendung.
Ja, genau, haben wir schon letztes Mal drüber geredet, gell?
Nicht ganz, aber da hattest über den...
Heatbit.
Genau, Heatbit hat man es da. Das sind ja ähnliche Konzepte. Nochmal zur Wiederholung. 99% der Energie oder 99,99 irgendwas Prozent der Energie, die du in so einen Miner reingibst, die kommt auch als Wärme wieder raus. Von daher kannst du es dann auch nutzen zum Heizen.
Ich glaube, das Grundproblem, was man jetzt einfach sieht, wir haben hier eine neue Technologie, die nicht mehr weggeht, da sind wir uns, glaube ich, jetzt einig drüber. Und der eine Ansatz ist eben, das Ganze zu verbieten oder schlecht zu reden, was auch immer, was halt in Europa passiert. Oder man schaut nach Amerika oder in andere Länder, El Salvador natürlich, und schaut da auf den Zug aufzuspringen und auch mit dieser neuen Technologie neue Innovationen zu schaffen. Und das sind wir in Europa ein bisschen hinten dran.
Ja.
Wenn es um die Politik geht, wie gesagt, es gibt sehr viele Bastler, die sich da schon bemühen.
Apropos Basteln, vielleicht dazu noch ein kurzer Update. Oder auch passt auch gut zur Wärme. Unser kleiner Raspberry wurde dann doch sehr warm. Der läuft jetzt ganz stramm seit 4 Wochen im Dauerbetrieb. Ich habe den kleinen Lüfter jetzt mal eingebaut. Also ich habe ihn festgeklebt, damit da ein bisschen mehr Luft rankommt. Wir sind übrigens immer noch nicht fertig mit dem Download der initialen Kette. Wir sind im Moment so bei 555.900 Blocks. Also Ende Dezember.
Zwei Drittel.
Ja, genau. Ende Dezember 2018. Und haben jetzt nochmal einen Tipp vom Laser bekommen, was wir da noch ein bisschen besser machen können. Da setzen wir uns die Tage jetzt auch mal ran und teilen euch das dann bei nächster Gelegenheit auch einfach nochmal mit, was wir da gedreht haben. Das vielleicht so ein bisschen zum Not. Also von daher läuft fröhlich vor sich hin.
Vielleicht braucht man dann wieder eine dezidierte Notsendung.
Ja.
Ja, und damit zum Thema von heute, das ein bisschen schwammig ist, sag ich mal. Da es um einen Ausblick gehen soll, wie es denn jetzt weitergeht mit dem Bitcoin allgemein und der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben in der letzten Sendung ein bisschen über die Geschichte geredet und heute wagen wir tatsächlich mal den Blick in die Zukunft, wie es weitergehen könnte.
Genau, und dazu haben wir uns noch ein kleines Wiederholungsthema vom letzten Mal geholt. Wir schauen uns nochmal an Gold versus Bitcoin. Und da gibt's, ja, ich würde sagen, aktuell eigentlich ein ganz schönes oder auch unschönes Beispiel, warum Bitcoin an der einen oder anderen Stelle eine gute Lösung gewesen wäre für viele Menschen, die Werte mitnehmen wollten. Und dann wollen wir uns nochmal anschauen, auch nochmal zur Wiederholung, digitale Fiat-Währungen versus Bitcoin, ne? Was sind da so die Hauptunterschiede? Und dann gehen wir am Ende noch so ein bisschen auf DeFi ein, Decentralized Finance, weil es meiner Meinung nach zumindest auch eins der, ich sag mal, der Netzwerke ist, die wir zukünftig mehr sehen werden. Ja? Also da gibt es natürlich auch Vor- und Nachteile, ganz klar. Aber ja.
Ja, dann bleiben wir doch beim Gold und beim Bitcoin. Wir hatten ja die Entwicklung in Kanada, glaube ich, gut mittransportiert, wo wir gesehen haben, dass wenn ja die politische Meinung nicht passt, es sehr schnell sein kann, dass man eben von seinem normalen Bankaccount abgeschlossen wird.
Abgeschlossen
ist. Schlechter Begriff.
Ausgeschlossen werden.
Ausgeschlossen, würde ich sagen. Ist noch früh morgens. Und das hat, glaube ich, schon dem einen oder anderen die Augen geöffnet. Vor allem in Kanada natürlich. Und jetzt sehen wir eben die Situation sowohl in Russland als auch der Ukraine. Wir haben die Sanktionen gegen Russland, die ja auch vielen Russen jetzt die Zugänglichkeit zu ihrem Bargeld erschwert. Da gibt es Caps, also es durften, glaube ich, nur noch eine bestimmte Anzahl von Rubel abgeholt worden werden. Dollar kann man gar nicht mehr benutzen.
Ja. Vor allem, was auch kommt, ist, da muss man jetzt ein bisschen, ich sag mal, auf den Gesamtfinanzmarkt schauen. Alle großen Indexanbieter, also zum Beispiel MSCI oder auch FSTI, Financial Times, irgendwas, also wurscht. Egal, müsst ihr euch vorstellen, das sind sozusagen die Listen an Aktien, die auf der Welt so, ich sag mal, vorhanden sind, in bestimmten Sektoren. Und die haben sich jetzt alle zusammengeschlossen, haben gesagt, sie schließen russische Unternehmen aus diesen Indizes aus. Das bedeutet, wenn du heute noch in einem sogenannten Emerging Market Index eine russische Aktie drin hast, dann ist die spätestens ab Mai raus. Ja? Was natürlich auch bedeutet, dass das Kapital, das die russischen Firmen dadurch auch bekommen haben, dadurch, dass sie diese Aktien ausgegeben haben, in dem Moment auch massiv abgewertet wird. Das sieht man auch an den Aktienpreisen jetzt für Gazprom zum Beispiel, die ja absolut runtergegangen sind. Also da wird schon, ich würde behaupten, ein großer Anschlag auf die russische Wirtschaft vorgenommen. Ja? Was dann am Ende dabei rauskommt und wie sich das auswirkt im Land, ist eine andere Frage. Aber du siehst schon, das geht rund. Ja?
Und da sehe ich halt die Möglichkeit für den russischen Staat, wenn er jetzt, oder auch für einen großen Konzern, die ja eben dieses SWIFT-System nicht mehr benutzen dürfen, um jetzt mit China, Indien, Brasilien, also mit den BRICS-Staaten Handel zu treiben, muss man sich natürlich was einfallen lassen. Und ich sage nicht, dass das jetzt passiert, aber es wäre natürlich durchaus eine Möglichkeit, das Ganze dann in Bitcoin abzuwickeln.
Ja. Das und ich habe noch einen zweiten Aspekt dazu, der passt auch ganz gut zum Bitcoin, da geht es um Open Source. Die Bundesregierung zum Beispiel hat gerade angefangen, Gespräche mit SAP zu führen. SAP ist quasi der größte Softwarekonzern Europas, die machen Business-Software. Und versuchen sie davon zu überzeugen, ob man nicht die Lizenzen, die russische Firmen bei SAP für diese Software haben, auf Eis legen kann, beziehungsweise ob man dadurch die Systeme einfach, mal ganz blöd gesagt, stoppen kann. Was bedeutet, dass du von heute auf morgen, weil man muss dazu wissen, da geht es um Buchhaltungssoftware, da geht es um Logistik, wenn die von heute auf morgen weg ist, damit machst du so einen Laden platt. Ne? Also das ist völlig, völlig verrückt. Ne? Aktuell scheint es noch nicht so zu sein, dass sie das machen können, nicht wollen, sondern können. Aber auch da wieder das Thema Open Source. Ne? Eine Open Source Software, die kann dir nicht einfach irgendjemand mal verbieten. Ne? Also über diese Thematiken sind wir noch gar nicht in dem Thema eingegangen. Aber auch da wieder der Zugang zu etwas Lebenswichtigen oder etwas sehr Zentralen wird versucht, von jemandem abzukappen. Ja? Und sobald du ein Machtmonopol hast und das nicht verteilt ist, dann sehen wir jetzt auch in diesem Bereich, dass es genutzt wird. Ja? Bin ich verrückt.
Geht alles. Ja. Ja, zum Gold. Bleiben wir kurz bei Russland, dann schauen wir, was mit den Ukrainern passiert. Russland hat die letzten, beziehungsweise die russische Zentralbank hat die letzten Jahre immer wieder Gold akkumuliert. Und es wird jetzt gemunkelt in den Medien, sage ich mal, dass Russland kurz davor steht, eben einen eigenen Goldstandard wieder einzuführen. Was meines Erachtens ein sehr großer, wichtiger Schritt wäre, weil, egal jetzt ob Bitcoin oder nicht, es wäre ein Schritt hin wieder zu einem harten Geld. Ich denke, da sind wir uns einig. Und wäre natürlich ein Riesenschlag gegen den Petrodollar und das Fiat-Geld an sich. Und wir haben da gerade eine Lage, wo tatsächlich niemand wirklich sagen kann, wie es weitergeht. Ob jetzt die Russen hier wirklich den großen Schaden davontragen werden oder ob das ein relativ kurzer bis mittelfristiger Schockzustand sein wird, aus dem sie sich aber wie Phönix aus der Asche erheben und die wahren Leidtragenden die Menschen im Westen sind, die weiterhin ihr Fiat-Geld haben. Das ist ja momentan, man sieht es, USA haben 7,9% Inflation jetzt seit gestern gemeldet, also für Januar. Okay. Das geht so weiter, ganz klar. Und ja, das ist die spannende Frage geopolitisch, da meines Erachtens.
Wobei man bei den Staaten noch schauen muss, die haben jetzt Zinserhöhungen vor sich, also die Federal Reserve in den USA muss jetzt die Zinsen mal anheben. Ja. Da wird davon ausgegangen, dass das relativ milde abläuft, aber auch da die Unternehmen, die auf günstiges Luftgeld angewiesen sind.
Das sind alle Unternehmen?
Das sind sehr viele, ja. Die haben da schon ganz schön gezittert. Ich habe einen Kommentar gelesen, den ich extrem bezeichnend fand. Das war vor einer Woche. Und der Kollege sagte, also der Ukraine-Krieg hat sich an der Börse eigentlich so gut wie gar nicht ausgewirkt. Das hat keinen so wirklich gejuckt am Anfang. Sie hatten Angst vor den Zinserhöhungen bei der Fed. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Wir haben einen Krieg in Europa, aber die amerikanischen Trader sagen, uns ist eigentlich viel wichtiger, was jetzt die Fed sagt. Weil wenn die Zinsen anheben, dann haben wir halt ein richtiges Thema. Ja? Und das ist schon Wahnsinn. Ja? Für dich zumindest.
Ja, das globale Finanzsystem steht am Anschlag. Ja. Und es wird auch nicht mehr so werden, dass jetzt das alles auf einmal wieder gut wird und wir reden einfach nicht mehr drüber, sondern da werden jetzt Taten, Konsequenzen folgen. Und es wird spannend und es kann sehr gut sein, in meinen Augen, dass die Russen hier eben, man hat ja auch schon ein eigenes Zahlungssystem gemacht mit den Chinesen, mit den Indern und alles.
Die BRIC-Staaten, glaube ich.
Das sind die BRIC-Staaten. Ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl der Menschen, aber es ist mal Russland, China,
Brasilien,
Indien,
Russland,
Brasilien, Indien, das sind schon...
Das ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Allein China und Indien...
Da sind wir irgendwo.
Bist du bei irgendwie 3 Milliarden oder so von 7 oder 8?
Wenn man die Zahlen so glauben kann. Ich stelle mir eine Volkszählung in China ein bisschen oder in Indien noch schwieriger vor. Aber man weiß was... Also es ist ein großer Teil der Menschheit, die jetzt da einfach ein paralleles System fährt. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, wie das System, was wir jetzt haben, dieses SWIFT-System, an seine Kapazitätsgrenzen kommt. Plus ein Niedergang der westlichen Wirtschaft, aber ich merke schon, wir kommen da viel zu weit.
Wir kommen ganz weit vom Thema weg.
Ich glaube, greifbarer ist es, wenn wir uns anschauen, was mit den Menschen passiert. Und da kommen wir jetzt mal in die Ukraine. Viele Menschen sind geflüchtet. Und gestern kam erst die Meldung, dass die Banken in Europa, also in Westeuropa, in Deutschland vor allem, den, ich weiß gar nicht, was haben die für eine Währung in Ukraine?
Oh Gott, ich weiß es auch nicht genau. Den ukrainischen Nicht-Bitcoin.
Den ukrainischen Nicht-Bitcoin, ich schaue schon nach. Also auf alle Fälle wird die ukrainische Währung nicht mehr getauscht. Das heißt, die Menschen haben Bargeld mitgenommen über die Grenze und es bringt ihnen hier genau gar nichts. Und das wäre halt wieder ein Punkt gewesen, wo man mit Bitcoin... Und natürlich auch anderen Kryptowährungen besser dran gewesen wäre.
Ja, die hättest du umtauschen können?
Hoi, es lese ich hier, aber ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprechen kann. Hrivnja. Hrivnja. Oder ja. Greven. Auf Deutsch.
Der ungarische Greven.
Ja, und hier die entsprechende Meldung hier von BR24. Banken wechseln keine ukrainische Währung vom 12.03. von gestern. Ja. Ja, die Landeswährung Hrivnja. Ja, und da haben wir eine Situation, die uns eigentlich erinnert an Venezuela zum Beispiel. Oder auch an andere Länder, was wir schon in der letzten Sendung immer wieder gesagt haben, nicht deine Schlüssel, nicht deine Keys. Und das ist halt, nicht deine Schlüssel, nicht deine Coins. Ja. Und das sieht man halt wunderbar, jetzt, wunderbar ist echt ein böser Ausdruck dafür, sehr bezeichnend sieht man das gerade. Ja. Eben an vielen, vielen Menschen, die versuchen hier ihre
Werte zu sichern.
Ja? Lebenswerte zu sichern. Ja. Mehr oder weniger von heute auf morgen gezwungen sind zu fliehen. Und wir sehen auch, wie schnell das gehen kann. Und ich sehe nicht, dass wir in Deutschland zum Beispiel eine Situation hätten, wo wir sagen können, das kann uns morgen nicht passieren.
Ja, also vor allem, Krieg ist ja ein Faktor. Ne? Also ein Faktor, wenn ich meine Werte mitnehmen will. Es gibt ja noch genug andere Faktoren, die vielleicht sogar noch um einiges wahrscheinlicher sind.
Ja? Und auch schon da sind Inflation.
Genau. Schutz gegen Inflation wäre eins. Ich würde noch eine Parallele ziehen wollen, weil wir auch immer von Gold sprechen. Und klar hättest du, wenn du als Ukrainer Gold hast, dein Gold mitnehmen können. Ja? Und das Gold hättest du in Deutschland auch an jedem Bahnhofsplatz gegen Euros tauschen können. Nur wenn da eine gewisse Menge zusammenkommt, dann wird es zum ersten Mal sehr schwierig. Ja? Also schwierig, weil das schwer. Ja? Aber auch, und da dürfen wir uns auch nichts vormachen, wenn du mit großen Taschen voller Gold in einem Flüchtlingstrack bist, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Situation. Ja? Und auch da, kleiner Stick, beziehungsweise 24 oder 12 Wörter in deinem Kopf. Du kommst in ein neues Land, du brauchst ein bisschen Starthilfe für das Telefon und dann richtest du deine Wallet ein und hast deine Werte mitgenommen. Ja? Und das ohne das Problem des Transportes, ja, und auch ohne das Problem, dass du auffällst. Ja? Mal so ganz platt gesagt.
Ja, und es gibt ja auch, also wenn du jetzt 10 Unzen Gold dabei hast, das wären 300 Gramm, das ist noch relativ leicht, das sind wir im Bereich von 20.000 Euro.
Ja, ungefähr.
Sag ich jetzt mal.
Je nachdem.
$20.000. Ungefähr, sagen wir jetzt. Du darfst aber nur 10.000
Stimmt, um die Grenze mitnehmen. Ja. Stimmt, da kommen wir auch noch dazu.
Die Grenze, also in Ungarn weiß ich es, da wird streng kontrolliert und dann wird das halt einfach weggenommen und dann ist es weg.
Ja, spätestens wenn du in Deutschland reinkommst, dann hast du das nächste Thema, auch bei der Einreise, beziehungsweise musst du auch noch Steuern drauf bezahlen und was weiß ich was. Hast du Geldwäschegesetz noch am Hals und naja, die Regularien sind da mannigfaltig.
Und jetzt nochmal zurück nach Russland. Die Russen wollen ja jetzt eventuell, sei dahingestellt, einen Goldstand einführen. Nur liegt ja nicht alles russische Gold in Russland. Da liegt wahrscheinlich einiges in London, einiges in New York und ja, erstmal drankommen, sage ich mal.
Die kommen ja nicht mehr dran. Kommen sie nicht mehr dran. Das ist vorbei. Also, wenn sie es nicht nur eingefroren lassen, sagen wir mal, der Krieg geht zu Ende. Ja? Sagen wir mal, rein hypothetisch, wir haben einen Unentschieden. Ja? Rein hypothetisch. Dann wird die Europäische Union bzw. die westlichen Staaten das Geld einfrieren und werden es als Reparationszahlung an die Ukraine weitergeben. 1:1. Das ist meine Prophezeiung. Ob ich richtig liege, werden wir dann sehen. Aber das ist meine Prophezeiung heute im Podcast. Das Gold kommt nicht mehr zurück nach Russland. Sehe ich nicht. Ja.
Und wir hatten ja auch vor Jahren, kann ich mir ganz dunkel erinnern, dass Deutschland von den Amis ihr Gold zurückhaben wollten. Und da gab es dann irgendwelche Probleme, dass das
schwierige Sache
nicht unbedingt ausschließlich Gold war, was dann in den Barren drin war. Auch das ist, haben wir immer wieder angesprochen, Gold hat seine Berechtigung absolut, finde ich.
Ja.
Gerade wenn es um jetzt einen Goldstandard auf eine Weltwährung gehen würde. Der Bitcoin hat allerdings einige Vorteile, die das Gold nicht leisten kann.
Ich meine, wir sind ja jetzt so auf der Seite, also auf ein paar Funktionen eingegangen. Ja, das eine, die Tauschfunktion, ne, also ich nehm es mit und kann es tauschen gegen Landeswährung, gegen Waren, gegen Dienstleistungen, das ist ja das eine. Dann die Transportfähigkeit hat man eben gerade schon so ein bisschen erläutert. Und ich glaube einfach, dass das Gold ist immer noch so der Kern wahrscheinlich für viele Währungen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen abgefahren dreht, dass man irgendwann sagt, man deckt eine Kryptowährung zum Beispiel mit Gold.
Gibt's ja. Oder gab es die Versuche? Gab es ja.
Also, dass man solche Themen noch macht. Also, ich glaube, das Gold wird uns noch lange erhalten bleiben. Also, zumindest mal als Kulturgut.
Ja.
Mindestens mal das. Ja.
Du hast halt beim Gold, also zum Beispiel Skalierbarkeit ist ein Problem. Ja. Wenn du jetzt eben mal schnell Brötchen kaufen willst, funktioniert das nicht. Ist auch beim Bitcoin im Endeffekt nicht der Sinn der Sache, da wird es andere Layer geben, aber man könnte.
Ja.
Und das geht dann einfach beim Gold nicht.
Beziehungsweise irgendwann wird es ein bisschen mühselig, mit der Pinzette das Gramm abzumachen. Ja, das. Und klar, auch die Verifizierung. Ne? Also Markus schiebt mir eine Goldmünze rüber, ich bin kein Goldschmied. Dann kann ich jetzt Markus vertrauen, dass das eine Goldmünze ist. Oder ich habe einen sehr schwierigen Prozess vor mir, herauszufinden, ob das jetzt nur Gold beschichtet ist, vermischt, was auch immer. Habe ich bei einer Kryptowährung nicht. Ja, also da kommt es mit. Das sind so Themen, die machen es natürlich einfacher in der Handhabung.
Also ja, wie weit wir dann aber schon sind, wenn es tatsächlich um einen Bitcoin-Standard geht und ob Russland jetzt wirklich einen Bitcoin-Standard beginnen wird, ich wage zu bezweifeln, dass jetzt schon die richtige Zeit dafür ist.
Glaube ich auch nicht.
Es wäre natürlich ein Paukenschlag.
Das wäre nicht nur ein Paukenschlag, das wäre fast schon ein großer Bombenschlag. Auf jeden Fall, also weil allein die Vorstellung, dass das jemand macht und das am Ende funktionieren wird und du dann ein Beispiel in der Realität mal hast, wo du sagst, guck mal hier, Mensch, oder ein Staat mit so und so vielen Millionen läuft voll auf Bitcoin.
Ja, also beim El Salvador. Aber wir hatten noch einige Entwicklungen jetzt die Woche mit Lugano. Ja. Eine kleine Stadt in der Schweiz. Mittelgroße Stadt in der Schweiz. Und die haben jetzt faktisch Bitcoin, den Tether und einen Schweizer Stablecoin für den Schweizer Franken eingeführt. Kann man überall jetzt in Lugano zahlen. Ist natürlich keine landesweite Währung, aber ist ein kleiner Schritt wieder. Und ähnliches sehen wir in Dubai. Die möchten auch Weltmarktführer werden. Und ich sehe diesen Bitcoin-Standard kommen, aber auf eine sehr organische Art und Weise. Irgendwann ist er einfach da.
Ja.
Und vielleicht eventuell parallel mit dem Goldstandard, aber das, was wir sehen hier mit den Fiat-Währungen, das ist nicht mehr aufzuhalten.
Ja, das.
Also wir könnten über Spritpreise sprechen jetzt. Das ist ja Wertvernichtung, weil die Menschen müssen jetzt quasi, es wird genug Leute geben, die das, was sie mit der Arbeit verdienen, nicht mehr, das ist nicht mehr auszahlt, ganz einfach. Dass sie mehr reinstecken müssen, allein durchs Benzin. Und ich sehe schon die ersten Firmen, auch große Firmen in Deutschland, ins Pleite gehen.
Ja, im Moment ist es ja so, dass die bei Spritpreisen zum Beispiel, die werden ja mit ordentlichen Aufschlägen und Steuern an den Verbraucher weitergegeben. Das heißt, ich sehe da eher den Effekt, du treibst so eine Gesellschaft eigentlich eher in eine Repression oder beziehungsweise Rezession eigentlich eher, weil du diese Grundbedürfnisausgaben, ja, also Mobilität, jetzt haben wir Ukraine, die größte Weizenkammer in Europa, ne, also Lebensmittel, dann hast du bestimmt noch ein, zwei andere Themen und das heißt, das Grundniveau, was ich brauche, steigt jetzt schon mal an, was sich natürlich dann in der Inflation wieder bemerkbar macht. Ja, da werden wir auch schauen dieses Jahr. Da sind die Prognosen wahrscheinlich, die am Anfang des Jahres mal gemacht wurden, selbst die negativsten werden jetzt die positivsten geworden sein. Aber damit treibst du im Endeffekt ja die Leute dazu, weniger zu konsumieren, was ja jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber halt auch weniger zu sparen. Ja? Also weniger. Ja,
du treibst sie in die Armut.
Ja.
Und treibst du dann in die Ecke und auch da wird es einige Menschen geben, die das, was sie noch haben, in Bitcoin stecken oder auch viele auch in Gold, aber eben aus diesem Fiat-System rausziehen.
Ja, wir sehen das, ich glaube viele andere auch. Dann gibt es wieder ganz andere bei den Zentralbanken, die sagen, digitale Währung, das ist doch ein super Ding, wir machen einen digitalen Euro. Ja. also die digitale Fiat-Währung. Das ist dann so der Antichrist zum Bitcoin.
Ja, ja, so kann man es ausdrücken. Also die, wie kann man es zusammenfassen? Es tauchte der Bitcoin auf 2009, das hat mal ein paar Jahre gar keinen interessiert. Dann hat er die ersten Wertsteigerungen erfahren, dann wurde es verlacht. Dann, sage ich mal, in der Phase, in der wir jetzt sind, wird er bekämpft. Und die Verantwortlichen, also die Zentralbanken, sehen sehr wohl, was das für eine Gefahr ist, was das auch für Nutzen hätte und was man kann ja auch über Kryptowährungen gewisse Kontrolle ausüben, wenn es zentralisiert ist und man möchte sich diese Technologie jetzt natürlich zu Nutzen machen. Und daher hören wir eigentlich aus allen großen Zentralbanken der Welt, wir wollen einen CBDC, also ein Central Bank Digital Coin, eine Currency. Und in China gibt es schon?
Ja, sie sind kurz vor...
Kurz vor Start.
Ende oder Anfang, je nachdem, wie man sieht.
Kombiniert noch mit dem Social Credit System. Ja. In den USA war jetzt auch eben diese Verlautbarung, dass man an einem CBDC arbeitet. Und ja auch hier, wie heißt sie, die Lagarde, hat sie angekündigt. Und das passt natürlich wunderbar mit dem Verbot dieser Proof of Work. Ja. Wenn die CBDC wird... eine Proof of Stake sein, wenn überhaupt?
Ich würde behaupten, dass gar keiner dieser Mechanismen da so wirklich greift, weil wir reden, und das ist jetzt der fundamentale Unterschied, wir reden hier immer noch über eine zentral gesteuerte Währung, die jetzt halt statt auf Papier auf deinem Handy lebt. Zentral gesteuert versus einen Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen, die absolut dezentral aufgestellt sind. Und ich sehe da eher den Faktor, das Bargeld wird einem unlieb. Ja? Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, Bargeld liegt nicht auf Konten. Das heißt, dich von deinem Bargeld abzuschneiden, ist schon mal schwierig. Also schwieriger. Ja. Das zweite ist, du kannst damit anonym bezahlen, wenn du das möchtest, ohne dass du jetzt eine große Spur hinterlässt. Ja. Und dann ist die Kontrolle darüber, wie viel das, na, was heißt, wie viel das wert ist, das kriegst du schon zentral geregelt. Aber es ist halt so ein bisschen, ja, ne? Wenn das Ganze jetzt digital ist und zentralisiert, habe ich von heute auf morgen die Gesamtkontrolle, ja, über das Gesamtvermögen eines Menschen.
Ja. Ja, nicht nur die Kontrolle über das Gesamtvermögen eines Menschen, sondern ich sehe die Verbindungen.
Das auch,
ich sehe, was passiert mit diesem einen Euro. Welchen Weg ist der in den letzten 3, 4, 5, 6, 7 Jahren gegangen? Habe ich beim Bitcoin auch, nur steht da halt nicht unbedingt ein Name dabei.
Ja, es ist pseudonymisiert, Entschuldigung.
Ich denke, dass da auch so Möglichkeiten drin enthalten sind, dass der einfach auch wieder aus dem System rausgenommen werden kann, der Euro.
Ja.
Ist eine Hypothese von mir, aber ich würde es machen.
Nein, du kannst ja als, wenn du der Einzige bist, der über das Protokoll bestimmt, ja, zentralisiert, dann sage ich von heute auf morgen, ich halbiere jetzt die Geldmenge, die im Umlauf ist, dann drücke ich einen Knopf. Ich stelle mir das immer so vor mit so einem leicht diabolischen Lachen und einen großen roten Knopf, ja, da drückt dann einer drauf und in dem Moment verschwinden von allen Wallets die Hälfte des Wertes. Zack.
Ja, was willst du dagegen? Ja, aber dann hätte ja Geld, dann wäre das Geld, was noch da wäre, auf einmal das doppelte Wert.
Das muss nicht unbedingt so sein. Oder, dann gehen wir wieder in die andere Richtung. Ich sag,
wir verdoppeln die Geldmenge.
Wir verdoppeln die Geldmenge. Ja, klar, kannst ja rumschieben. Oder wir sagen zum Beispiel nach einem Jahr, ach übrigens, in Gold umtauschen oder in Silber oder in Platin, nicht so gut. Dafür kannst du es jetzt nicht mehr da ausgeben. Ja? Also die Einschränkungen, die ich machen kann, oder zum Beispiel der nette Händler um die Ecke, der dich während der Corona-Zeit nicht schief angeschaut hat, der ist dann auf einmal vom Zahlungssystem abgeschlitten, ja? Weil irgendeiner sagt, das passt jetzt ja, nicht mehr so.
Nicht, ja? So. Nicht so korrekt alles.
Ist nicht so korrekt alles. Dann ist der vom Zahlungssystem.
Ja, wir können eigentlich das, was wir in Kanada beobachtet haben oder auch in Europa beobachten können, das Ganze nochmal auf Steroiden
Ja, auf Steroiden, absolut. Ja, absolut, weil wie gesagt, das bedeutet, und das muss man sich vor Augen führen, die Endausbaustufe von so einem System heißt, es gibt kein Bargeld mehr. Ja, das Bargeld ist nicht mehr vorhanden. Und in dem Moment, wenn du in Kanada deinen Account gesperrt gekriegt hast, weil du eine abweichende Meinung hattest, hattest du wenigstens hoffentlich noch ein bisschen Bargeld zu Hause rumliegen, konntest noch kaufen, konntest noch über die Runden kommen, bis du das wieder geklärt hattest.
Schwierig.
Schwierig, ja.
Und das ist eine Entwicklung, wo sie eigentlich alle hinwollen. Das ist abzusehen, weil muss ja auch sehen, so ein Staatsapparat ist ja auch irgendwie ein Organismus, der sich selbst verteidigt.
Ja. Ob man selbsterhaltendes System.
Ja, ob man das jetzt positiv findet oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber dass diese Apparaturen versuchen, ihr System aufrechtzuerhalten, das ist fast eine natürliche Sache. Ich heiße es natürlich nicht gut. Das ist eine Sache, wo man sich gegen aufstellen sollte. Aber hier ist wirklich weiterhin mit dem Schlimmsten zu rechnen. Zumindest mit den Vorschlägen, die da kommen.
Ja, und auch wenn zu viel Kontrolle und zu viel Macht an einer Stelle gebündelt ist, dann ist die Tendenz zur Evolution, also zur Weiterentwicklung eigentlich gehemmt. Weil dadurch, dass ich die gesamte Macht ausübe, brauche ich ja nicht, mich nochmal anzustrengen, um besser zu werden. Ja? Und das ist ja das, was du beim Staatsmonopol auch siehst. Es ist ja nicht so, dass die Dienstleistungen eines Staates, zumindest mal in Deutschland, massivst besser geworden wären über die letzten 10 Jahre. Also bürgernah und freundlich und einfach und verständlich, sondern du siehst, dass es da
Willkür.
Ja, teilweise, ne, und auch ja, verkrustet und
ja. Es hat sich eben über diese Bürokratie, das letzte Jahrhundert, sagen wir mal grob gesagt, ein Apparat aufgebaut, der natürlich jetzt nicht hergeht und sagt, okay, wir könnten sehr viel schlanker sein, wir bräuchten eigentlich nur noch 30% der Mitarbeiter, alle anderen brauchen wir nicht mehr, sondern dieser Apparat versucht weiter zu wachsen,
genau. Wie jedes andere. Sich selbst zu erhalten.
Ja, und ja. Auch zu schützen.
Genau.
Und daher kann man eigentlich alles, was wir Entwicklungen negativer Natur in den letzten Jahren gesehen haben, auf diesen Punkt zurückführen. Weil dem Apparat, also klassisches Beispiel sind die Diätenerhöhungen alles halbe Jahr wieder.
Die sind doch automatisiert jetzt sogar, ohne Abstimmung.
Gibt es so eine Abstimmung im Bundestag?
Ja, gab es gar nicht. Aber es ist ja nicht stimmt, die sind einstimmig.
Ja.
Da enthält sich vielleicht manchmal ein Linker. Aber
ja. Die AfD darf nicht mehr mitstimmen. Aber da hätte es einen schönen Gegenpart dazu, der jetzt wieder weg ist. Gut, red weiter, ihr kommt gleich wieder.
Kein Problem. Jetzt hast du mich gerade auf die Folter gespannt. Ich habe gedacht, was kommt da jetzt? Aber
Ach ja, du hast gesprochen über eine gewisse, dass viel Macht bei wenigen liegt.
Ja.
Es gibt ja das Argument gegen Bitcoin, dass momentan die Verteilung ja so ist, dass es ein paar Wale gibt und ja noch ein paar andere, die ein paar Bitcoin halten, noch ein paar, die wenig Bitcoin halten oder halt unter einem. Aber alle zusammengerechnet sind immer noch weniger als 1-2% der Weltbevölkerung. Was es bedeuten würde, wenn wir einen Bitcoin-Standard, also wenn wir jetzt wirklich Bitcoin weltweit benutzen würden, dass es wieder ein paar Superreiche geben wird, dass der Besitz eines Bitcoins allein dich in eine andere Liga katapultiert. Mhm. Und da bringen eben viele das Argument, dass es wieder zu einer riesigen Ungerechtigkeit führen wird.
Ja, aber ich meine, also ist vielleicht jetzt nicht die populärste Meinung, aber so etwas wie Gerechtigkeit ist ein sehr subjektives Empfinden. Was für mich gerecht ist, ist für dich vielleicht nicht gerecht. Und auch heute, deswegen finde ich das Argument auch so ein bisschen abstrus, auch heute hast du schon extrem viele superreiche Menschen, die sich durch ihren Reichtum so ziemlich alles ermöglichen können, was sie überhaupt wollen. Ja. Und jetzt tauschst du die halt aus gegen ein paar Bitcoin-Wale, aber du kriegst trotzdem ja noch den Vorteil mit, dass es nicht mehr zentral gesteuert ist, dass es pseudonymisiert ist, dass es skalierbar ist, dass es werthaltig ist. Ja, das heißt, eigentlich ist keiner schlechter dran.
Und eine Sache hast du ja, gut, die Zinsen sind jetzt wieder was anderes, weil die eben gerade im Keller sind, aber bei Bitcoin hast du ja keinen Zins und keinen Zinseszins.
Ja.
Sondern wenn du jetzt absoluter Billiardär wärst in Bitcoin, musst du ja deine Bitcoin trotzdem ausgeben, wenn du die nutzt. Das heißt, diese Verteilung würde ja auch dann trotzdem stattfinden, weil die Menschen ihre Bitcoins ja nutzen.
Ja. Was uns,
keine neuen geschaffen
werden. Ja, was uns übrigens zu ganz schöne Überleitung zu DeFi ist, also Decentralized Finance. Da geht es darum, wie kann ich ohne eine Bank in der Mitte so typische Finanzgeschäfte tätigen, also dir was leihen, ja? Oder Geld investieren in ein Projekt und so weiter. Und der Ansatz oder das Interessante daran ist, der Bitcoin an sich ist für solche DeFi-Geschichten, also so zumindest mal das Protokoll, so wie es jetzt ist, quasi nicht geeignet. Ja, der läuft meistens über Ethereum aktuell. Das ist da so, ich sag mal, der Platzhirsch an der Grundtechnologie. Aber auch genau da ist die Frage so, was für ein System werden wir später mal haben? Ja? Also wenn wir nur ein Bitcoin-Only-System haben, weil da wäre so etwas wie das Leihen möglich, aber schwieriger ohne einen Mittelmann. Ja? Weil wir ja, ich muss ja im Endeffekt hier meinen Bitcoin rübergeben und ab dem Moment, wo ich ihn dir rübergebe, ist er bei dir. So. Dann können wir ja zwar noch Verträge ohne Ende neben an der Seite machen, aber wenn du dich entscheidest, diesen Bitcoin mir nicht wieder zurückzugeben, plus die Zinsen oder was auch immer, was wir ausgemacht haben.
Ja, dich verlieren oder irgend sowas.
Ja, dann ist er weg. Dann ist weg. Ja. Also ich habe niemanden in der Mitte, was ja heute die Bank macht. Ne? Also die Bank nimmt dein Geld. Also das war dann vor 50 Jahren so, die Bank erschafft das Geld und gibt es dir weiter. Nimmt aber auch das Risiko auf sich, dass wenn du nicht mehr zahlen kannst, das Geld futsch ist. Ja? Darüber entstehen dann die Zinsen. Ja? Oder das ist die Zinsen sind der Ausgleich für dieses Risiko. Zumindest mal in der Theorie, dass es in der Praxis jetzt nicht mehr unbedingt genauso ist.
Das ist eine andere Geschichte. Ob es jemals überhaupt genauso war?
ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube auch, dass wenn wir jetzt in eine ferne Zukunft schauen, wir Bitcoin so als das Gold im Endeffekt.
Das M1.
Ja, genau, als die Basis sehen und dann werden wir bestimmt andere Kryptowährungen, die dann auf den Bitcoin gebunden sind, haben, wo wir solche Geschäfte mitmachen können. Ne? Also wo wir Lightning haben für schnelles Bezahlen von kleineren Summen, werden wir XYZ haben, basierend als Fork für Finanzgeschäfte, für Decentralized Finance Sachen.
Ja? Ich sehe, dass sie da einfach Coins herauskristallisieren werden, die sich im freien Markt durchsetzen.
Ja.
Und die dann auch genutzt werden, die dann auch das Vertrauen der Nutzer haben. Ob das jetzt an Bitcoin gekoppelt sein wird oder ob das frei läuft oder auf Ethereum läuft. Meines Erachtens ist es.
Ich glaube schon, dass Ethereum irgendwann mal zum Beispiel die Technologie, ich rede jetzt nicht über die Firma, die Ethereum bezeichnet, aber die Technologie, auf der Ethereum basiert, wird, glaube ich, irgendwann mal hart an den Bitcoin gebunden sein. So wie sie ja heute, Anführungszeichen, nein, nicht hart, aber an einen US-Dollar gebunden ist.
Ja? Also, man kann schon sagen, dass alle Kryptowährungen an Bitcoin jetzt schon gebunden sind, weil wenn der Bitcoin hochgeht, im Großen und Ganzen gehen die anderen mit hoch. Ja. Es gibt immer Ausreißer natürlich. Ja. Wenn der Bitcoin runtergeht, gehen die anderen auch wieder runter. Das kann man schon feststellen.
Und klar.
Es gibt halt diese Diskussion zwischen Bitcoin und Shitcoin. Ja. Und viele sehen halt das wahre, den wahren Wert Bitcoin erstens mal durch die absolute Knappheit, die bei Ethereum zum Beispiel nicht gegeben ist. Weil das immer wenn irgendwer sitzt und den Knopf drücken kann und ein paar Zahlen eingeben kann, dann hast du diese Knappheit nicht mehr, garantiert. Und das andere wäre eben, dass Bitcoin keinen CEO hat, sondern einfach nur eine Sprache ist, eine Software ist, die jeder Mensch frei benutzen kann und eben niemand mehr bestimmen kann. Und daher, wir werden sehen, wie gesagt, was sich durchsetzt. Ich bin schon der Meinung, dass es genug Shitcoins man kann es bezeichnen, Altcoins.
Altcoins. Altcoins. Die nettere Bezeichnung.
Ja, aber es reimt sich nicht. Egal. Ich denke auch, ja, wenn ihr Shitcoin sagt, dann beleidige ich ja keinen Menschen, sondern...
Nein, ein Coin. Ein Coin. Der Shiba Inu guckt dich jetzt böse an.
Wuff, wuff. Ja. Nee, ich denke, dass es sehr wohl Sinn machen wird, andere Coins zu haben für ja eigene Communities. Also, ich will es auch sagen, wer heute noch auf Facebook ist, für den wird es auch wahrscheinlich Sinn machen, einen Facebook-Coin zu haben. Jetzt mal das blödes Beispiel. Ich bin nicht auf Facebook und ich werde auch nicht mehr hingehen. Aber diejenigen, die jetzt noch da sind, da ist auch schon irgendwie egal. Die könnten, oder wenn du jetzt Origami faltest und du weltweit Origamis austauscht, wirklich ganz blödes Beispiel jetzt. Vielleicht gibt es auch irgendwann einen Origami-Coin. Das Geheimnis ist einfach, dass sich die Community darauf einigt und das passt. Oder wenn du jetzt sagst, Texas oder in Miami gibt es sogar schon, einen Miami-Coin. Wenn das lokal angenommen wird, macht es Sinn und da gibt es nichts dagegen zu sagen. Wenn das nicht auf Zwang beruht und wenn du frei bist, das zu wählen oder nicht zu wählen. Wenn du jetzt in Miami nur noch mit dem Miami-Coin zahlen kannst und den wie bei Monopoly sozusagen erst umtauschen musst oder wie bei Disneyland, war es so, du musst erst
Disney-Dollar
kaufen. Dann bist du gezwungen, das zu benutzen und dann ist wieder zu hinterfragen, ob das passt. Aber ich denke, es wird weiterhin ein großes Ökosystem von Altcoins geben. Ja. Was nicht heißen soll, dass der Bitcoin oder eine Bitcoinisierung nicht stattfindet. Das wird passieren.
Ich gehe fest davon aus, dass das der Kern des Ganzen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Coins einfach nur für bestimmte Zwecke gibt. Ne? Also du hast einen Verleihcoin, ja? Oder du hast einen Investmentcoin oder was auch immer. Und dass diese Netzwerke aber immer wieder am Ende auf die Blockchain des Bitcoins kommen.
Ja? Ja, du hast jetzt hier Cardano zum Beispiel, wo du Zinsen kriegst. Ja. Ist ja für den einen oder anderen mit Sicherheit interessant. Ja.
Gibt's.
Liegt drum und.
Ja. Oder auch für Peer-to-Peer-Kredite, da sind wir auch wieder bei DeFi, bei Decentralized Finance. Klar, Peer-to-Peer-Kredite, das wird irgendeinen Mechanismus geben müssen, wie wir das umsetzen, ohne ein zentrales System zu haben. Also in dem Fall nicht mal nur eine Zentralbank, sondern auch wirklich eine Bank. Also wie wir Menschen untereinander Verträge aushandeln und das jetzt nicht in dem Sinne, dass wir uns an den Tisch setzen und ein Stück Papier unterschreiben. Das ist schön, das können wir auch immer noch machen. Aber wenn ich jetzt in Afrika jemanden was leihen möchte, damit er sich da ein Leben aufbauen kann und ich glaube daran, dass er das schafft und dass ich dann im Rückzug für mein Investment eine kleine Prämie bekomme, dann können wir uns schwierig vor allem mit der Sprachbarriere und der Lokationsbarriere zusammensetzen, sondern brauchen wir Systeme, in dem jemand das erfragen kann und der andere bietet an, wie eine Börse, an der wir aushandeln, zu welchen Konditionen wir das Geld quasi weitergeben, aber die gleichzeitig auch eine gewisse Sicherheit für mich hat, dass ich da auch wieder rankomme. Und diese Funktionalitäten werden in jedem System gebraucht. Das ist das, was eine Gemeinschaft einfach als Grundbedürfnis hat, ja, solche Systeme zu haben.
Ich sehe auch das mit den Banken, weil ja auch viele davon sprechen, die Banken werden jetzt mit einer Bitcoinisierung werden die aussterben oder die Banken jetzt, also wenn wir die Großbanken anschauen, die haben alle ihre Probleme, das wissen wir. Mhm. Aber ich sehe sehr wohl die Notwendigkeit nach einer ganz normalen Bank, die sich um die Geldgeschäfte der Menschen kümmern, auch in Zukunft weitergegeben, weil also wir sind jetzt so die zweite, dritte Schicht von Freaks, die sich mit so Dings beschäftigen. Ich denke, viele Menschen haben gar nicht den Zugang, haben auch nicht die Zeit, nicht das Know-how, sich das...
Manche wollen User bleiben. Die wollen die Hotline.
Und ich denke, die meisten wollen User bleiben.
Ja, viele.
Und ich denke, dass ein faires Banksystem, also jetzt zum Beispiel eine Bank, jetzt um beim Beispiel zu bleiben, die einfach auf jedem Kontinent der Welt Filialen hat und auch Online-Banking hat, die ihre 10.000 Bitcoins hält und da einfach das Geld verleiht oder du kannst halt hier einfach was einzahlen und dort holt es der andere ab. Ich denke, diese Modelle werden weiter bestehen, weil das ja zum Nutzen der Menschen ist.
Ja, also beim Geldtransfer bin ich nicht bei dir, weil das können wir ja direkt machen. Über den Bitcoin später kann ich in die ganze Welt ja Assets verschicken. Wo ich bei dir bin, ist beim Thema Aufbewahrung, ne? Also wie bewahre ich die Dinger sauber auf? Ja, also das den Spaß, den wir machen mit Metallplatten und was weiß ich und Verstecken im Wald, den wird nicht jeder machen wollen. Also da wird es ich will sie mal nicht Banken nennen, ich würde sie lieber Finanzdienstleistungsanbieter,
Fintechs
von mir aus, ja, die Dienstleistungen anbieten, die in so einem System noch von Wert sind. Mhm. Ja. Und da sehe ich Aufbewahrung, da sehe ich ja auch Finanzdienstleistungen, Versicherungen, die dann darüber laufen. Solche Geschichten kann ich da schon sehen. Ich glaube nicht mal, dass es die dann noch physisch als Bank irgendwo gibt, sondern das ist das, was wir heute, wie bei ja, bei einer DKB zum Beispiel.
Ja,
was
sehen Sie mit N26,
Revolut, alles. So viele, ja, gibt es so viele. Und diese Dienstleistung, dass jemand etwas für mich tut, die wird es geben, aber wir werden sie bezahlen müssen.
Ja? Da müssen wir jetzt heute auch schon.
Ja. Ja, heute bezahlen wir sie indirekt. Das ist ja
wenn du ein normales Bankkonto hast, dann zahlst du auch hier deine Gebühren und zahlst für die.
Wenn du noch Gebühren zahlst, falls du noch Gebühren bezahlst,
falls du noch Gebühren, such
dir eine andere Bank.
Also jeder, der noch irgendwie, also wir geben hier natürlich keine Finanztipps.
Genau, keine Finanztipps.
Aber es rentiert sich sicher für einige, sich mal hier die Fintechs anzuschauen.
Ja, da gibt es interessante Modelle auf jeden Fall. Also gerade. Wenn du jetzt nicht einen physischen Bankberater brauchst, dann ganz
Ja, klar. Auch wenn du ihn brauchst. Es ist ja erlaubt, auch eine zweite Bank zu haben. Es ist auch sogar erlaubt, eine Bank jetzt nicht in der EU zu haben. Wenn du jetzt Revolut schaust oder Monese anschaust, die sind in Großbritannien, dann gibt es ganz interessant, da warten wir in Europa noch drauf, hier Stripe. Und Cash App von hier Twitter von Jack Dorsey. Die Stripe ist bis jetzt, glaube ich, nur in Amerika, El Salvador und Argentinien.
Stripe hat sogar in Deutschland eine Niederlassung und Leute, die machen auch Zahlungsprovider für Deutschland. Also Stripe ist ein Online-Zahlungsprovider im Endeffekt.
Ja, aber die App bieten sie noch nicht an.
Das kann sein, ja genau, die Stripe-App gibt es noch nicht. Aber also für Unternehmen gibt es das schon als Zahlungsdienstleister.
Also da wird einiges passieren in den nächsten 10 Jahren.
Ja.
Und da sollte man einfach ein bisschen dabei bleiben. Also ein bisschen informiert bleiben einfach, finde ich.
Genau. Und auch interessiert. Ne? Also wenn es euch nicht interessiert, dann
habt ihr schon lange abgeschaltet.
Genau, habt ihr schon lange abgeschaltet. Ja. Genau. Dann DeFi noch ein letzter Punkt und dann würde ich noch einmal kurz zu den Zentralbankwährungen wechseln wollen. Bei DeFi geht es um Smart Contracts. Also das ist so das Herzstück. So ein Smart Contract ist im Endeffekt ist eine Abfolge von Regeln und ja, Bedingungen.
Ja, übrigens jetzt mal Smart Contract im Prinzip.
Ja, der kluge Vertrag. Der kluge Vertrag, ja. Da wird halt festgelegt, A zahlt B einen Bitcoin und dafür nach Ablauf von 7 Monaten zahlt B an A 1,000001 Bitcoin zurück.
Ja. Zum Beispiel.
Und durch diesen Smart Contract wird automatisiert quasi bestimmte Sachen, also nennen sie mal Dienstleistungen, ausgeführt. Ja. Die kann ich sehr frei programmieren. Das ist auch eins der Punkte, die man meistens sieht. Also wenn ihr so DeFi, der neueste DeFi-Shit als Spam bei euch landet, dann sind das meistens Unternehmen, die einfach nur auf Ethereum so ihre eigenen Smart Contracts versuchen.
Da muss ich jetzt kurz reingrätschen.
Ja.
Also ich habe letztens, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, aber also die größte Anzahl an Betrugsmodellen im ganzen Crypto-Space findet mit Abstand im DeFi-Bereich statt.
Ja.
Das sollte man wissen und darum sollte man da auch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja. Große Vorsicht. Vor allem, da gibt's auch eine schöne, wie heißen sie nochmal? Ich habe eine ganz wunderbare Seite, sind die größten ja, Crypto-Scams, die es jemals gab, drauf. Und da geht es auch viel drum. Das sind teilweise sehr, sehr gewiefte und verrückte Angriffe, bei denen halt über solche Smart Contracts innerhalb von Sekunden Währungstäusche, also ein Tausch zwischen Coins stattfindet. Und die Angreifer machen dann halt ganz verrückte Sachen, so dass sie die Kurse der Coins in diesen Momenten, wo diese Kontrakte ausgeführt werden, so verändern, dass sie halt positiv für einen sind. Und man haben darüber schon Millionen gemacht. Oder sind einfach auch komplett abgehauen mit. Also da muss man extrem vorsichtig sein. Das auf jeden Fall. Ist, glaube ich, auch nichts, was man machen sollte, wenn man da ganz am Anfang steht. Und vor allem auch nicht mit Geld, das man auf keinen Fall verlieren möchte. Ja? Also das ich wirklich brauche. Der Punkt eigentlich, warum ich es angesprochen habe, ist das Thema Smart Contracts. Lässt sich bei so einer zentralisierten Zentralbankwährung halt hervorragend anwenden. Ne? Und wer jetzt bis zum jetzigen Punkt gehört hat und gesagt hat, ja, wie sollen sie denn das machen, ne? Gold verbieten und was weiß ich, ja.
Gold verbieten hat man schon. Haben wir nicht heute hier,
90-jähriges was?
Ich habe gestern gelesen, wir feiern hier das 80-jährige Geburtstag einer Executive Order.
Ach, von der Reagan war das doch, oder?
Nee, das war das 50-jährige gewesen. Nee, war noch ein bisschen früher. Hm. Ging es ums Goldverbot in den USA. Ja. Also die Menschen, es war nicht das 1933 von Roosevelt, wo die Menschen hier das Geld abgeben mussten. Hm. Hat wahrscheinlich auch der eine oder andere gesagt, nö. Hm. Aber dann kannst du halt auch nicht mehr nutzen.
Ja. Aber der Punkt ist, über genau diese Mechanismen, also das eine, ne, es ist zu unserem Wohl in einem bestimmten Bereich, kann es genauso gut zu unserem Unwohl genutzt werden in einem anderen Bereich. Ja? Und ich denke, dass solche Mechanismen, wenn sie zentral liegen an einer Stelle und wenn sie nicht mehr verhandelbar sind, im Sinne, dass ich damit einverstanden bin, also mein Einverständnis gebe, sondern wenn die einfach ohne mein Einverständnis angewandt werden können, wir in eine Situation reinkommen, die für keinen lustig ist.
Ja? Also wenn ihr das mal kurz als Beispiel nennen darf. Wenn man zum Beispiel so eine CBDC kombiniert mit so einem Social Credit System in China. Und wenn du beim Social Credit System nicht mehr grün bist, also nicht mehr ein guter Bürger, sondern ja langsam ins Orange reinrutscht, also fragwürdige Bürger, dann kann dein Coin, deine Währung, die du hältst, oder dein Bankkonto sagen, okay, der ist orange, der darf jetzt sein Geld nur noch ausgeben für die täglichen Nahrungsmittel. Mhm. Der darf jetzt nicht mehr reisen, der darf nicht mehr tanken und so weiter und so fort. Und das wird die Folge haben, dass über diesen Smart Contract jegliche Transaktion, die außerhalb des täglichen Bereichs liegt, nicht mehr möglich ist.
Genau.
Und das wäre...
Entschuldigung, Ihre Zahlung wurde abgewiesen.
Ja, wegen Ihrer politischen Einstellung.
Genau. Oder ich verbiete mal die Spenden für bestimmte Reporter oder Kanäle relativ einfach, weil das passt jetzt gerade nicht so gut in das, was ich verkaufen möchte oder in das, was ich hier propagieren möchte. Dann ist das natürlich mit so einem zentral gesteuerten System sehr, sehr einfach.
Beziehungsweise, und auch automatisiert.
Ja, automatisiert auch noch. Und auch noch einfacher, als es das heute ist. Ja.
Also heute, wenn man jetzt zum Amt geht, sage ich mal, da hast du deine Sachbearbeiterin, mit der du reden kannst. Mit der kann man reden.
Ja.
Ja. Das geht in einem automatisierten Blockchain-System nicht mehr, weil da funktionieren die Sachen einfach 0, 1, 0, 1 und 1 und dann bist du draußen aus dem System. Und wer meint, ja, das passiert ja dann nur denen, die das auch verdient haben. In China darfst du auch nicht bei Rot über die Straße laufen.
Ja, nicht nur das.
Also was ist...
Falsch parken, zu schnell fahren.
Ja, man kann sich über alles streiten, was jetzt okay ist und was nicht okay ist. Aber es kann einen auch selber halt einmal auch treffen.
Ja.
In Frankreich darf man zum Beispiel ist Brennnesseln verboten. Um jetzt mal zum ganz anderen Thema zu kommen. Also die Willkür, die da für die nächsten Jahre programmiert ist, meines Erachtens, die kann und wird die meisten einfach treffen.
Ja. Und wer das jetzt ganz spannend findet, ich habe eine kleine Buchempfehlung. Das ist von Marc-Uwe Kling, Quality Land. Der erste Teil von Quality Land. Am besten noch als Hörbuch, weil es unglaublich gut ist. Und das nimmt genau das Konzept, über das wir hier gesprochen haben. Und ich sag mal, macht es auf eine sarkastische Art und Weise, beziehungsweise eigentlich auf eine sehr übertriebene Art und Weise. Aber es steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Das kann ich euch ins Herz legen. Erstens mal, ihr werdet unglaublich viel lachen und zweitens mal, ihr werdet mit einem sehr interessanten neuen Gedankenkonstrukt aus diesem Buch herausgehen. Ja, also das ist eine absolute Empfehlung. Ja, gerade da hat er einiges zusammengehauen, was wahnsinnig
interessant ist. Okay, gar nicht. Ja. Also, wir haben Gold, wir haben die CBDCs und wir haben DeFi und ich denke, wir werden die Kombination aus den drei Punkten auf alle Fälle sehen in Zukunft, weil wir auch über verschiedene Länder reden. Also ich halte es sehr wahrscheinlich, dass jetzt erstmal ein Goldstandard kommt in Russland. Eventuell werden wir sehen.
Ich bin gespannt.
Ja. ich sehe eine gewisse Tendenz hin zu den CBDCs. Die werden wir in China sehen wir es ja schon. Werden wir auch in Europa sehen, wenn es noch so weit kommt. Und ja, mit den DeFi, das sehen wir eh schon.
Ja, das muss man sich nur noch anschauen. Das Interessante noch vielleicht vorneweg, auch da wieder, ich will ja nicht zu schwarz malen, aber heute ist irgendwie so ein bisschen Schwarzmalstimmung. Wenn die CBDC kommt, also die Zentralbank-Coin, dann kann es natürlich sein, dass du irgendwann abgeschnitten wirst von einem Bitcoin. Ja? Weil wenn du in dem System drin bist, du vielleicht einfach keine Bitcoins mehr kaufen kannst.
Ach ja, genau, stimmt. Kommt noch dazu.
Nur so. Oder andere Kryptowährungen, ist ja wurscht, ne? Also dann ist es ja so, heute geht ein Gesetz raus bei der EU. Und die Staaten setzen das um, aber bist du das wirklich, also das eine ist ja das Gesetz, das kommt, das andere ist, wie kannst du das umsetzen? Und im Moment kannst du viele Sachen einfach nicht umsetzen, weil es physisch unmöglich ist. Also ich kann nicht verbieten, dass ich mein Geld an ein Unternehmen in den USA schicke, um mir dort Bitcoin zu kaufen. Ja. Beziehungsweise es wird sehr schwierig, weil es gibt halt unglaublich viele.
Du kannst es nicht, ja? Du kannst es verbieten, aber du kannst es nicht umsetzen.
Genau, die Umsetzung wird schwierig.
Beziehungsweise exakt. Nicht flächendeckend umsetzen. Genau. Du kannst einzelne mal rausziehen und so, aber...
Und jetzt stell dir vor, das Gesetz tritt in Kraft und in dem Moment, wo es in Kraft tritt, drückt einer den roten Knopf und aktiviert den Smart Contract Anti-Krypto und dann ist der in Kraft. Punkt. Und die CBDC, die sich dazu entschlossen hat, das umzusetzen, setzt es innerhalb von einer Millisekunde in dem gesamten Wirkungsbereich um. Ja. Fertig. Das war's.
Ja. Dann kannst du nur noch zurückgehen und schauen, dass du über Local Bitcoins irgendwie, also Peer-to-Peer einfach was kriegst, aber es wird auch schwieriger werden, sag ich
mal. Willst du deinen Bitcoin noch verkaufen wollen? Das ist mein... Gegen CBDC-Währung? Im Leben nicht.
Wir haben, glaube ich, jetzt schon eine Situation, wo die meisten, die verstanden haben, was Bitcoin ist, ihre Bitcoins schon nicht mehr hergeben. Ja. Ja. Und wenn wir Bitcoins sagen, dann meinen wir natürlich
Satoshis.
Satoshis. Ja, aber das würde uns langsam zu dem Thema bringen, was ja, mich eigentlich echt wirklich fasziniert. Und zwar ist es die Hyper-Bitcoinisierung.
Oh, ja, stimmt.
Wir haben jetzt über verschiedene Szenarien gesprochen, die auf die eine oder andere Art und Weise auch kommen werden. Was meines Erachtens auf alle Fälle kommen wird, das ist einzig und eine Frage der Zeit, ist die Hyper-Bitcoinisierung. Das bedeutet, dass, also eine Bitcoinisierung würde bedeuten, dass die Welt ihr Geldsystem eben jetzt umschaltet von einem Fiat-Geldsystem eben nicht mehr auf Gold, sondern statt Gold hier Bitcoin als ja das Maßmittel hergenommen wird. Und das wird passieren meines Erachtens, weil Bitcoin dazu prädestiniert ist. Die Frage ist, wie schnell wird es passieren? Wir haben jetzt gewisse Entwicklungen schon gesehen in Kanada, in der Ukraine, auch in Europa mit der Inflation, USA und so weiter. Die Menschen wachen langsam auf. Wir haben in den Vereinigten Staaten auch viele große Player, also hier Michael Saylor zum Beispiel, die ja Maximalisten sind absolut, haben aber auch Banken wie JP Morgan, die Credit Suisse zum Beispiel, die sagen, ja, es wird in diese Richtung gehen, haben den Co-Gründer von Apple,
Wozniak,
der auch Maximalist ist inzwischen. Und das wird uns eventuell zu einer Situation bringen, zu einem Punkt bringen, wo die ganze Welt innerhalb einer Minute merkt, Bitcoin ist knapp und Bitcoin ist das, was uns aus diesem ganzen Dilemma retten wird. Mhm. Wenn dieser Moment kommt, was bedeutet, dass sich die ganze Welt bei der Belohnung momentan alle 90 Sekunden um einen Bitcoin streiten dürfen?
Ja,
ungefähr. Bei der nächsten Halbierung wären wir dann bei 3 Minuten. Mhm. Was bedeuten würde, dass alljenigen, die jetzt Bitcoin halten, natürlich fein raus wären, sie Bitcoin schon haben, und der Wert von Bitcoin würde ja ins Unendliche steigen, weil jede andere Währung über kurz und lang verschwinden würde. Aber das ist einigermaßen gut zusammengefasst.
Das hast du ganz gut zusammengefasst, ja.
Der Punkt ist einfach nur, wann merkt die Welt, was Bitcoin ist. Mhm. Und wir hatten immer diese Verdoppelung jedes Jahr von Bitcoin-Nutzern weltweit. Mhm. Wir stehen momentan bei 1-2%. Das wird bedeuten, wir wären im nächsten Jahr bei 4%. 2024 bei 8%, 2025 bei 16%, 26, 32%. Hätten dann die 64% 2028. Also, sagen wir mal, bis zum Jahr 2030 würde jeder Mensch auf der Welt Bitcoin besitzen oder benutzen.
Wenn man von dem aktuellen Wachstum ausgeht.
Ja, das exponentielle Wachstum. Ja, genau. Exponentielles Wachstum. Und da sind keine Bullenmärkte mit eingerechnet.
Ja. Und ich habe sogar noch eine fast steilere These. Es gibt die sogenannte Tipping Point Theory. Also Tipping Point heißt quasi der Punkt, an dem etwas kippt. Ja? Und die sagt im Endeffekt aus, dass diese Adaption bis zu einem gewissen Punkt organisch verläuft. Aber das, was Markus ja gerade gesagt hat, ab dem Punkt, wo alle merken, oh, wir brauchen Bitcoin, wird das nicht mehr exponentiell wachsen wie davor, sondern ab dem Moment, wo diese Realisierung da ist, ist dieser Tipping Point erreicht und dann kippt das. Und kippen heißt in dem Fall, dass wir ein größeres exponentielles Wachstum kriegen werden in einer extrem kurzen Zeit.
Ja? Ich habe da ein Video gesehen, ein Vorschlag, den er da macht oder eine Prognose ist, dass sich der Bitcoin-Preis, den wir jetzt sehen in US-Dollar, wöchentlich verdoppelt.
Ja, genau, das hat er drin. Das
war interessant, ja. Ein Szenario, was es eintreten kann oder nicht. Mhm. Was ich aber sehe, dass es eintreten wird, die Frage ist wirklich nur wann. Jetzt wäre tatsächlich ein Punkt, wo man davon hätte ausgehen können. Es hat sich jetzt aber wirklich wieder beruhigt, habe ich anscheinend. Aber es ist, es ist an der Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Die Frage, die, absolut. Und die Frage, die sich mir auch immer stellt, ist, was braucht es, also für so eine Hyper-Bitcoinisierung braucht es ja bestimmte paar, ich sag mal, Rahmenbedingungen. Ne? Das eine ist, sind die Technologien an sich, ja, klar, ne? Haken dran. Das andere ist, ein gesellschaftliches und soziales Verständnis, ja, des Problems und des Wertes. Und also da gibt es so viele Variablen.
Den Hauptpunkt sehe ich tatsächlich in dem sozialen oder in der gesellschaftlichen Not, in der Notwendigkeit.
Ja.
Weil die besteht jetzt. Weil was wird momentan an Werten vernichtet?
Aber das Interessante ist ja, die Leute merken es ja gar nicht. Ja? Das ist viele merken es ja gar nicht so, dass das passiert. Das ist ja das Verrückte daran. Aber warum merken sie das nicht? Meiner Meinung nach ist, weil die wie gesagt, der Euro oder die Zahl auf deinem Gehaltscheck, die bleibt ja gleich, die wächst noch ein bisschen, ne? Kriegst noch Gehaltserhöhung, was weiß ich, sagen wir mal 1-2% pro Jahr. Also es geht immer so ein bisschen Treppchen hoch. Aber dass unten drunter quasi eine zweite Treppe kommt, und zwar die Kostentreppe, die dann irgendwann die andere überholt, das sehen die meisten meiner Meinung nach gar nicht so richtig. Ja? Und deswegen weiß ich gar nicht mal, ob das... Könnt ihr uns ja auch mal sagen, ne? Also fühlt ihr das, dass...
Ich denke, jetzt fühlt man es momentan einfach mit dem Benzin.
Da siehst du es,
und, ja. Und was so eine Bitcoinisierung, natürlich Hyperbitcoinisierung auch auslösen wird, sind auch die Betriebe. Wenn du siehst, dass die größte Schweizer Bank und die größte amerikanische Bank sagt, es wird kommen. Wenn du siehst, dass Institutionen, auch Firmen da langsam reingehen. Wenn du siehst, dass BlackRock, Vanguard, Rothschild, Investments und so weiter alle in die amerikanischen Miner investiert haben, dann weißt du, dass die das sehr wohl merken und die auch ihr Kapital da reintun, wenn es dann soweit ist. Was am Ende des Tages für den Kleinen übrig bleiben wird, ist die Frage. Ja. Es ist so groß, dann natürlich die Ungerechtigkeit wieder sein muss, weil es hat ja niemand kommen sehen. Und wir können uns keinen Bitcoin leisten. Kann man jetzt natürlich umdrehen, das ist jetzt eine unglaublich große Chance, weil du kannst auch jetzt anfangen, ich sag mal, wenn du jetzt jeden Monat 10 Euro nur investierst, dann könnte das für deine Kinder und deine Enkel das Leben finanzieren, theoretisch, weil wir da wirklich über Summen sprechen. Es gibt 21 Millionen Bitcoins, gibt es noch nicht mal, aber rechnen wir mal mit der Zahl.
Es gibt mal irgendwann.
Gibt es mal irgendwann. Und die müssen sich einfach 8 Milliarden Menschen teilen. Mhm. Und das bedeutet, das kann man sich ausrechnen, machen wir jetzt nicht, dass einfach jedem Menschen nur ein gewisser Teil zusteht, sage ich jetzt mal.
Wenn du es gleich verteilt hättest.
Wenn du es gleich verteilt hättest. Und der liegt halt ganz, 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 ganz weit unter einem. Der liegt jetzt irgendwie bei, ich muss das ausrechnen.
Ja, müssen wir mal gucken. Wurscht.
Jeder versteht den Gedanken, glaube ich. Ja. Und das ist ein weiterer Punkt, wieso einfach es sehr, sehr gescheit wäre, sich jetzt mit dem Bitcoin zu beschäftigen und sich auch mal und wirklich nur im 10er, im 100er Bereich welche zu besorgen, um eine Technik zu erlernen und einfach, ich denke, es wird kein besseres Investment geben. Ja. Auch eben für nachkommende Generationen, was auch noch ein großes Thema wird. Da geht es natürlich wieder viel um Aufbewahrung und wie sichert man das gescheit, aber auch da kämpft man sich voran, sage ich mal. Das ist ein Lernprozess. Ja. Und wieso Bitcoin nochmal? Weil eben beim Bitcoin es garantiert ist, dass er knapp bleibt. Ja. Und das kann keine andere Kryptowährung bieten. Meines Erachtens. Vielleicht gibt es auch eine. Ein weiterer großer Vorteil von Bitcoin ist, ich hatte gestern ein schönes Zitat gelesen, hier von Antonopoulos. Der hat gesagt, hat ein bisschen Evolutionstheorie angeschaut und hat es mit der monetären Evolution verglichen. Und er hat gesagt, ja, auf dem kleinen Salamander sind alle rumgetreten, bis er halt dann zum Komodowaran geworden ist, auf dem heute keiner mehr rumtritt. Und so geht es in Bitcoin. Und Bitcoin ist in den letzten 13 Jahren durch jeden Angriff nur stärker geworden und wird auch täglich angegriffen von allen Seiten, ob das jetzt Hacker sind oder die Medien, die Politiker. Es gibt immer Angriffe gegen Bitcoin und er besteht einfach in diesem feindseligen Umgebung besteht er und wird immer nur stärker. Und das ist zu beobachten und geht halt nicht weg. Ja. Und ja, gerade wenn man ein bisschen einen längeren Zeithorizont hat, ist für viele in diesen Tagen schwierig, weil die am besten wieder in die Vergangenheit zurück wollen, wahrscheinlich, die allermeisten. Aber wenn man jetzt an seine Kinder denkt oder an die Rente denkt, muss wirklich nicht viel sein, aber heute 10 Euro können wirklich in 10 Jahren.
Können was Ordentliches ergeben, ja. Klar. Also.
Und ja, das ist auch ein bisschen der Ansatz hier. Also, wenn man. Geld wurde in der Vergangenheit immer mies geredet. Kennst du, oder? Also, Geld spricht man nicht, Geld ist schmutzig. Ja, da gibt es gewisse
Vorbehalte
und gewisse Gerüchte und gewisse Legenden und alles dazu da, um dich vom Geld und das Wissen über Geld, vom Wissen über Geld fernzuhalten. Die Beschäftigung mit Geld und wenn jeder Mensch sich tatsächlich mit Geld und dem Wesen des Geldes beschäftigen wird, wären diese ganzen Verbrechen und diese ganze Schmu, der da getrieben wird, gar nicht möglich. Weil, es hat, glaube ich, Henry Ford gesagt, wenn die Menschen wüssten, wie Geld funktioniert, hätten wir eine Revolution noch morgen früh.
Ich glaube, das war Ford, ja.
Ja, es war vor 100 Jahren irgendwann. Ja. Und so ist es. Und durch das, was da gerade passiert mit Inflation, es wird nicht allen bewusst. Also die Leute werden am Ende auch wieder nur dastehen und jammern. Aber das machen sie auch schon immer. Aber es ist jetzt für den Einzelnen einfach eine Riesenchance, eine Riesenzeit, sich hier zu befreien. Und diese Befreiung, wieder viel darüber gesprochen, auch in spiritueller Ebene und alles und auch rechtlich und staatlich und wie auch immer. Anderes Thema. Aber das ist vor allem eben auch eine finanzielle Befreiung. Ja. Und die kann sich jeder selber auch leisten. Ja. Was vor allem auch ein Mindset ist.
Und es ist auch ein erster, eigentlich einfacher Schritt in die Eigenverantwortung. Ja? Ja. Die Eigenverantwortung für mein Geld und meine Werte. Und also wenn wir zwei das hingekriegt haben, dann kriegt der Rest das, glaube ich, auch ganz gut hin.
Ja, naja, wir haben schon, also weiße alte Männer, weißt du. Aber wir haben, also du hast jetzt schon einen technischen Hintergrund.
Ja, gut.
Und ich beschäftige mich auch viel mit den Themen und alles. Wir haben auch, wohnen im Westen, also wir haben auch diese Not nicht, dass wir jetzt überhaupt nicht wissen, wo wir das Essen herkriegen.
Ja.
Auch vom ganz Umgebung einfach, also wir haben schon einen gewissen Vorteil, aber es gibt auch, also ich weiß nicht, in welchem Buchstand ist, der war zu Besuch in irgendwo in Brasilien im Dschungel und hat dort einen kleinen Jungen getroffen mit einem uralten Laptop, der sich da seine Sachen programmiert hat. Mhm. Das ist heutzutage auch oft nur noch eine Ausrede bei vielen. Und auch gerade bei vielen in Europa.
Ja, wie gesagt, es ist halt, ich meinte jetzt auch damit eher so die Einstiegshürde zu sagen, okay, ich rechne mir mal eine Wallet ein. Ich hole mir mal vielleicht über Pocket meine ersten Satoshis. Ich meine, die Hürde ist nicht groß, weißt du?
Die Hürde ist nicht groß, ne?
Nicht groß. Und das ist alles das, was du brauchst am Anfang. Ne?
Und am Ende dann auch wieder eigentlich. Ja. Also, ja. Du musst wissen, wie du es sicherst. Du musst dich ja für dieses Thema einfach interessieren, ein bisschen, sage ich mal. Aber das ist möglich und viele sagen da, dass das Alter eine Rolle spielt, sehe ich auch nicht. Ich kenne 80-Jährige, die Bitcoins halten, ich kenne auch 18-Jährige, die keine haben.
Ja.
Und es ist eine Frage der Offenheit einfach.
Ja, und das Erkennen des Wertes. Also erkenne ich einen Wert darin und dann beschäftige ich mich auch damit. Und ich denke auch, dass genau dieser Erkenntnisprozess, den Wert darin zu sehen und dann Teil davon zu sein, dass er noch am Anfang jetzt, aber dass das jetzt zunimmt, ja, dass diese Community größer wird. Und wäre für mich, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema, was braucht es für eine Hyperbitcoinisierung? Es braucht diese Gruppen in einer Gesellschaft, die als Leuchtturm für so einen Wandel stehen.
Ja, ein bisschen vorangehen einfach.
Die vorangehen. Die hat es immer gebraucht. Ja. Und man sieht ja, wie gesellschaftliche Bilder innerhalb von kürzester Zeit kippen können in die eine oder in die andere Richtung. Ja. Also in vielen anderen Themen hat man das ja in den letzten Wochen gesehen, ne, was da passiert ist, ja, wie schnell das ging. Und genauso kann das natürlich auch bei so einem Thema wie der Bitcoinisierung beziehungsweise des Wechsels auf Cryptocurrencies kommen. Ja. Für mich nicht ausgeschlossen.
Kennst du einen Hund aus dem Affen? Kennst du nicht? Der 100. Affe oder der 101. Nein, der 100. Affe, das heißt. Das war, ich weiß es gar nicht genau, zwei Inseln, zwei Affenpopulationen und ich weiß es nicht ganz genau, die Geschichte. Auf der einen Insel konnten die Affen Stöcke benutzen, Werkzeuge benutzen, auf der anderen Insel noch nicht. Mhm. Und als auf der einen Insel der 100. Affe auch einen benutzt hat, ist es in das kollektive Bewusstsein übergegangen und über dieses Bewusstsein auf die andere Insel übertragen worden.
Genau, die waren so weit auseinander, dass die hatten nicht, also es war quasi unmöglich, dass so ein Affe rübergeschwommen wäre, um es den anderen zu zeigen. Und ja, genau, das hatte ich auch mal gesehen. Ich weiß gar nicht, aber jetzt weiß ich, was du meinst. Ja,
das hast du in der Gesellschaft auch, wenn du, ich sag mal, 10% der Menschen, die Pioniere sind, die vorausgehen, wenn die eine gewisse Akzeptanz und ein gewisses Feld geschaffen haben, wird es ganz schnell gehen, dass die anderen 90% einfach wieder dieser Gruppe hinterherlaufen.
Ja.
Und das Spannende diesmal ist eben beim Bitcoin, wir haben die großen Umwälzungen in der Geschichte, kamen immer von oben.
Ja.
Auch wenn, auch bei der Französischen Revolution, kann man glauben, dass es vom Volk aus ging es nicht. Sondern es waren immer gewisse...
sind Führungspersönlichkeiten,
ja, und das sehen
mit
wir,
einer Agenda.
Ja, und das sehen wir jetzt auch bei den ganz aktuellen Themen, dass da das Narrativ von oben kommt, ganz klar. Und beim Bitcoin ist es eben genau umgekehrt. Von oben kommt ein ganz anderes Narrativ, aber es setzt sich trotzdem durch, weil ja an der Base genug Menschen daran teilhaben und die das so machen, dass da von oben kommen kann, was will. Mhm. Das Netzwerk aber stark genug ist, um zu überleben und auch um weiter zu wachsen und um stärker zu werden. Und ja, das ist jetzt gerade wirklich ein ganz, ganz spannender Zeitpunkt, weil das mit der Hyperbitcoinisierung und auch andere Bewegungen, es kann ab morgen losgehen. Mhm. Russland kann sich morgen hinstellen, kann sagen, wir akzeptieren jetzt Bitcoin für die Zahlung. Kann passieren. Ist unwahrscheinlich, kann aber passieren. Mhm. Auf der anderen Seite kann es genauso gut sein, dass jetzt ein Goldstandard eingeführt wird. Es kann sich noch ziehen, aber diese Entwicklung, die wir da weltweit sehen, auch in Thailand haben wir lockere Gesetze gesehen. Also ganz viele Länder springen da ganz langsam auf und kann schnell gehen.
Ja.
Spannende Zeit.
Das ist ein Grund, warum Bitcoin mehr als Geld ist.
Ja, ja, das Internet das Geld ist.
Das ja, aber, weißt du, auch, also Ich meinte das, jetzt habe ich den Philosophenhut kurz auf, aber mehr als Geld im Sinne von der Bitcoin ist mehr auch noch eine Philosophie und eine Ansicht auf die Welt und ein Zahlungsmittel.
Es ist eben diese, die meines Erachtens werden ja ein paar Dinge die Welt wirklich verändern. Es ist einfach die Dezentralität, egal wohin man schaut. Das ist Open Source. Und ja, Peer-to-Peer ist eigentlich Dezentralität,
ja. Ja.
Und dass einfach Wissen frei zirkulieren kann, unter freien Menschen zirkulieren kann, und Bitcoin ist genau das. Es zirkuliert frei und ist für jeden da.
Ja.
Und diese Entwicklung werden wir auf ganz, ganz viel, auch in der Technologie. Also meines Erachtens ist möglich, hat man glaube ich schon mal, einfach mit 3D-Druckern, einer Open Source, also einer patentfreien Welt, sondern Wissen ist für alle da. Und gewissen Umstellungen im Agrarsektor. Also wenn man sich den Hanf zum Beispiel anschaut, als nachwachsender Rohstoff, der unglaubliche Potenziale hat.
Gib das Hanf frei.
Gib das Hanf frei, genau. Also da werden wir auch ganz große Entwicklungen sehen, die in der Entwicklung wahrscheinlich auch ähnlich laufen wie beim Bitcoin, wo einfach Enthusiasten sich hinsetzen und Dinge anfangen, auch mit Hanf, super Beispiel, mit vielen Problemen von oben. Wir sehen auch schon jetzt mit dieser sogenannten Legalisierung von Hanf in Deutschland, dass es auch nicht so laufen wird, aber auch hier der Druck wahrscheinlich so groß ist. Und, da wären wir wieder bei den CBDCs, ja, der Steuernutzen auch ein großer wäre, sage ich mal. Und das ist gut zu vergleichen, finde ich.
Die Zaubersteuer, meinst du?
Die Zaubersteuer. Also wir haben hier eigentlich eine Pflanze, die für jedermann nutzbar wäre. Der Staat hat sie verboten, möchte sie jetzt selber nutzen, um das Geld rauszuziehen. Eigentlich das Ähnliche wie mit Bitcoin. Und ja, aber da könnte man auch noch viel reden jetzt drüber. Ja, ich glaube, wir haben es heute mal wieder, oder? Sehr untechnische Sendung. Bisschen philosophisch. Und ja, die nächste wird dann hoffentlich vielleicht eventuell wieder technischer, da geht es wieder um die Node. Beziehungsweise schauen wir uns mit Sicherheit an, was wir da.
Wir machen mal einen Zwischenstand Node.
Für eine Lösung gefunden haben. Und ja, beschäftigt euch mit dem Thema, egal wie, egal bei wem. Es gibt unglaublich viele gute Podcasts, es gibt ganz, ganz viele auf YouTube. Es gibt die Node Runners, es gibt Bücher, es gibt Zeitungsartikel, es gibt ganz, ganz viel. Es gibt auch viele Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt viele Stammtische, auch gerade jetzt in den größeren Städten. Also München, Stuttgart gibt es überall, muss man nur, glaube ich, ja. Und ja, toxisch bleiben. Nee, natürlich nicht. Einfach interessiert bleiben und sich an der Hand nehmen lassen und andere Leute an der Hand nehmen.
Genau.
Da kommt man am weitesten.
Das sind schöne Schlussworte. Dann wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund.
Entspannt. Ja, ganz wichtig in diesen Tagen. Und ja, wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal.
Macht es gut.
Servus.